Hallo und herzlich willkommen zum 593. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Alex. Ja, schön, dass ich wieder da bin. Diesmal nicht mit einem Nischenthema tatsächlich, ausnahmsweise.
Nee, und auch nicht mit dem angekündigten Thema. Nee. Eigentlich sollte heute ja Ender Magnolia als Thema dran sein. Das mussten wir aber leider verschieben. Das werdet ihr dann demnächst das Thema bekommen. Heute werden wir über Tomb Raider reden.
Ja.
Genauer gesagt über die ersten drei Spiele im ersten Teil unseres Tomb Raider Franchise Podcasts. Also wir planen im Laufe der nächsten Zeit, wir wissen nicht genau, in welchem Zeitraum, es kann auch länger natürlich sein, ist ja bei Franchise Podcasts immer so, immer wieder mal über mehrere Spiele in einem Franchise-Podcast zu sprechen, haben uns jetzt für den ersten Teil die ersten drei Spiele ausgesucht.
Macht ja Sinn.
Kann auch schon direkt. Ja, genau. Ich kann auch spoilern, im zweiten Teil werden dann die Teile 4 bis 6 enthalten sein.
Ja.
Soweit kann man das schon mal vorab verraten. Das ist deshalb auch einfach, weil man Tomb Raider relativ einfach in Trilogien einteilen kann.
Ja, man oder theoretisch zumindest die ersten sechs, ne, kann man ja zusammen. Ja,
danach wird's auch gerne gemacht. Also die Legend Anniversary Underworld wird klar auch gerne in eine Trilogie, auch wenn es nicht direkt Sinn ergibt. Legend und Underworld hängen schon irgendwie zusammen. Anniversary wurde da dazwischen gesteckt, auch wenn es ein Remake des ersten Teils ist. Wird es gerne als die Underworld-Trilogie bezeichnet, was schlichtweg daran liegt, dass sie dieselbe Engine, dieselben Spielmechaniken nutzen. Das ist halt, ja, der Neustart gewesen, nachdem die ersten Tomb Raider, die sechs Teile vorbei waren, war ja Pause dann kurz und dann kamen sie ja mit Legend zurück, haben ein Remake vom ersten Teil zum Jubiläum gebracht und haben dann Underworld. Und die drei werden gerne auch zusammengezählt, weil die ja auch relativ kurz nacheinander kamen.
Genau. Aber
auch wieder nur mit einem Jahr Unterschied. Und dann war ja erst wieder die längere Pause und dann kam ja die neue Trilogie, die Reboot-Trilogie.
Genau, genau. Also, ja. Also das ist so diese Einteilung, die man machen kann. Also ne, die ersten sechs, genau. das war auch schon, weil die Serie da sehr populär war, aber mit dem sechsten Teil, also Angel of Darkness, der kam nicht so gut an, verständlich. Und
meiner Meinung nach hat es schon mit Teil 5 massiv nachgedacht.
Ich muss auch sagen, den fünften Teil, den habe ich, also ich habe Tomb Raider super gerne gespielt, aber so beim fünften Teil war da bei mir auch schon Luft raus. Also Angel of Darkness habe ich auch damals gar nicht gespielt, tatsächlich. Das ist diese Remaster, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt wirklich Kontakt damit hatte. Weil der kam ja auch wirklich nicht gut an, verständlicherweise.
Nee, also wenn man nach Wertungsmaßstäben geht, dann ist die Reihe, ich glaube, das müsste ich mal überlegen, der erste Teil war doch schon mal besser als der zweite. Ich glaub, eigentlich ist die Reihe nach dem ersten Teil immer schlechter abgeschnitten.
Es kann gut sein, weil ich mein bis zum fünften Teil inklusive hat sich ja da auch bei der Spielmechanik so ziemlich fast gar nichts geändert. Höchstens, dass sie mal ein paar neue Dinge dazu gemacht haben, ein paar neue Features hinzugefügt haben. Aber jetzt an der Spielmechanik hat sich ja da gar nichts geändert. Deshalb war da schon so ein bisschen, und die kamen ja auch wirklich in sehr kurzen Abständen raus, weil die Serie halt unter Lara Croft an sich so populär war in den 90ern. Und da war dann irgendwann so ein bisschen auch wirklich die Luft raus, muss man sagen.
Ja, und das war das Problem. Ich meine, sie hatten ja dann auch versucht, ich meine, dass sie, ich weiß gar nicht, ob Angel of Darkness war noch von Core Design und danach hat ja dann auch das Studio gewechselt. Da ist ja dann Crystal Dynamics, die es übernommen haben.
Richtig.
Die ja dann das modernere Tomb Raider, was ja dann auch die Grundlage eigentlich für diese Reboot-Trilogie war, beziehungsweise für Uncharted. Also man muss ja wirklich sagen, das, was wir heute gerne als Tomb Raider bezeichnen, also das Gameplay, was man halt von der Reboot-Trilogie oder auch von Uncharted kennt, ist ja eigentlich das, was mit Legend, Anniversary und Underworld etabliert wurde.
Genau, ganz genau.
Und nicht das, was aus den Spielen davor war.
Genau, also ich meine, gerade Legend hatte ja auch einen sehr großen Fokus auf die Action, ziemlich viele Ballereien und so. Ne? Das hatten die vorherigen ja gar nicht so.
Ja, und auch die ganzen Klettermechaniken, die sie dann etabliert haben, also wie die funktioniert haben, das war halt alles nochmal so ein etwas anderer Fokus, der da dann Also das, die haben es im Grunde modernisiert und wie gesagt, das ist das, was wir als Tomb Raider heute noch kennen.
Genau.
Es gibt noch andere Spiele außerhalb dieser Hauptreihe.
Wir Richtig. Haben
darüber gesprochen, dass es diese Hauptreihe gibt. Die werden wir innerhalb des Podcasts auch thematisieren. Also wir werden auch Podcasts über diese Spiele haben. Wir können doch nicht nur sagen, wie wir die Reihen anlegen. Also wir haben uns jetzt für die ersten beiden Teile halt diese beiden Trilogien genommen, auch weil es die beiden Remaster für die Switch sind. Die sind ja Tomb Raider 1 bis 3 Remastered und Tomb Raider 4 bis 6 Remastered erschienen für die Switch. Das wirklich tatsächlich eins am 14. Februar 2024, das andere dann, ich glaube sogar genau ein Jahr später, am 14.
Ja,
Februar 2025.
Ich glaube ja.
Ja, ich meine auch. Und deshalb bietet sich diese Einteilung erstmal an. Wie es danach weitergeht, entscheidet
ja, dann, wenn wir ist halt die Frage, ob die dann jetzt direkt im Anschluss dann diese Legend-Trilogie halt dann als Remaster bringen. Fände ich cool, muss ich sagen.
Fände ich auch cool, werden wir dann sehen. Können wir auch zum Ende nochmal drüber reden.
Ja, ja.
Ich meine auch eher, dass, wie wir Spiele wie die zum Beispiel Gameboy-Spiele behandeln.
Genau, weil okay.
Die sind ja gerade für Nintendo auch sehr relevant.
Richtig.
Damit meine ich jetzt nicht die Portierungen von zum Beispiel Legend, das ja unter anderem auch für den DS erschienen ist. Das gehört dann schon, wenn wir über Legend reden, mit dazu. Aber es gab ja drei Game Boy Color Spiele, die für sich stehen. Und
Richtig.
Da müssen wir halt noch schauen, wann wir die einbinden. Ob die dann im dritten Teil sind, ob die in einem vierten Teil kommen, das müssen wir uns, wie gesagt, ist auch gar nicht, für euch wahrscheinlich noch gar nicht so relevant. Ihr hört heute jetzt erstmal den ersten Teil, über den wir jetzt reden wollen. Und deswegen, ich würde sagen, bevor wir uns hier über das ganze Allgemeine und so festreden, was drumherum, reden wir wirklich über das Thema.
Genau.
Tomb Raider ist bekannt, sehr bekanntes Franchise, 1996 der erste Teil erschienen und hat damals das 3D-Gaming sehr beeinflusst, sehr stark, muss man ja sagen.
Ja.
War ja von Core Design entwickelt, ist erst auf dem Sega Saturn erschienen.
Genau.
Dann erst für PC und PlayStation. Also man muss sagen, einen Monat später für PC und PlayStation. Wobei es stimmt nicht ganz. In also wir reden hier vom europäischen Termin. In Nordamerika ist die Saturn-Version zeitgleich mit der PC- und PlayStation-Version erschienen. Am 14. November 96. Während die PC- und PlayStation-Version dafür in Europa erst am 22. November kam. Also im Endeffekt hatten Europa nur Saturn-Besitzer diesen einen Monat Vorteil.
Und da ich einer der 20 Saturn-Besitzer in Deutschland war, zu der damaligen Zeit, hatte ich tatsächlich als erstes die Saturn-Version. Das war meine Version, die ich gespielt habe, tatsächlich. Ja. Hauptsächlich erst mal.
Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, welche Version habe ich gespielt? Es müsste wahrscheinlich die PlayStation-Version gewesen sein, aber ich bin mir nicht 100% sicher, aber das ist am wahrscheinlichsten. Wobei ich auch die PC-Version gespielt habe. Ich habe beide definitiv gespielt. Ich weiß
gespielt. Also ich habe auch später die PC-Version gespielt, aber die erste Version, die ich auch durchgespielt habe, das war tatsächlich die Sega Saturn-Version bei mir tatsächlich.
Okay.
Genau.
Ja, also es ist, wie gesagt, es ist ja auch alles schon sehr lange her. Ich meine, wir reden hier von fast
30 Jahren.
29 Jahre ist es mittlerweile. Also noch nicht ganz, erst im Oktober. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann noch entwickelt mit der Tomb Raider-Reihe. Aber da reden wir später drüber.
Ja, ja.
Der erste Teil ist natürlich, man muss es so sagen, er ist noch relativ simpel. Die Geschichte ist eher,
rudimentär.
Archäologin Lara Croft, nach was sucht die im ersten Teil?
Nach diesem Skion da. Ne? Das ist doch diese Nettla, die ihm die ihr da den Auftrag gibt, da dieses Skion zu suchen. Das ist doch dann letztendlich das Geheimnis von Atlantis sozusagen.
Ja, ja, ganz genau. Das war das. Ja, ja. Ganz genau. Das war die Story. Ich habe die erst wieder gespielt, aber irgendwie werfe ich die Story von Teil 1, 2 und 3 mittlerweile. Und auch weil ich jetzt 4, 5 und 6 dieses Jahr gespielt habe und die Teile letztes Jahr, werfe ich da schnell was durcheinander.
Ja,
muss hier halt einfach auch sagen, auch wenn sie es für damalige Zeit sehr aufwendige Zwischensequenzen hatten und auch mit Sprachausgabe und allem drum und dran, sonderlich komplex sind, die ist die Geschichte jetzt nicht von
Vor allen Dingen, da die Level ja sehr lang und ausladend ist und diese Zwischensequenzen, die waren halt immer nur nach einer großen Welt. Also man kann ja beim ersten Tomb Raider kann man das ja wirklich so nach vier Welten einteilen. Also die erste da, diese Azteken die zweite dann Römer quasi. Nee,
Moment, ach doch, stimmt, die erste ist Azteken.
Genau.
Es fängt nur irgendeinem verschneiten
Gebiet genau, an. Genau, ganz genau. Das sind die zweite. Ja. Zweite ist dann Griechen und Griechenland quasi. Danach kommt Ägypten und dann kommt Atlantis. Und also Zwischensequenzen gibt es halt immer nur zwischen diesen einzelnen Welten sozusagen. Und jede Welt hat ja noch einzelne Level. Deshalb sieht man nicht sonderlich viele Zwischensequenzen in dem ganzen Spiel, ne?
Ja, ich muss auch sagen, für damalige Zeiten ist das halt auch noch so ein Sonderding, dass sowas, also diese aufwendigen Zwischensequenzen, klar, die gab es auch schon in Spielen vorher und so weiter, aber die 3D-Grafik war noch vergleichsweise neu.
Genau. Muss
man vergleichsweise sagen.
Ja.
Tomb Raider war ein besonderes Spiel in dem Sinne, aus vielerlei Hinsicht. Das Gameplay war neu. Sie haben sich dabei viele Sachen orientiert, zum Beispiel sowas wie Prince of Persia bei Indiana Jones natürlich.
Richtig, also ich habe auch tatsächlich immer so am Anfang gesagt, es ist eigentlich so, wenn ich das irgendwelchen Freunden beschrieben habe oder so, das ist eigentlich Prince of Persia in 3D, habe ich immer gesagt. Mit den ganzen Fallen
und diese
Sprungpassagen und so. Ist so das richtige Prince of Persia 3D, das kam ja dann auch erst 99 raus, also viel später, und war ja dann auch erstmal ein Flop. Also das erste Prince of Persia 3D.
War ja auch nicht sonderlich
gut,
das erste. Also Prince of Persia 3D, das hieß ja auch.
Genau, das hieß so.
Andere Sachen, die noch eine Rolle gespielt haben damals, war Ultima Underworld.
Mhm. Richtig.
Sie wollten diesen Adventure-Stil von dem Spiel haben und das mit den 3D-Charakteren eines Virtua Fighter verknüpft. Weil Virtua Fighter war ja eins dieser ganz frühen 3D-Fighting-Games.
Mhm.
93 ja schon erschienen und das ist wirklich früh.
Sehr früh.
Allerdings war das natürlich Arcade. Damals, glaube ich, die Saturn-Version kam in Japan 94 raus.
Mhm.
Also schon ein sehr frühes 3D-Spiel auch. Entsprechend sieht es natürlich auch heute aus.
Ja.
Tomb Raider war auch noch sehr, wie drückt man das aus?
Eckig.
Kantig.
Kantig.
Ja, eckig, kantig.
Eckig, kantig, genau.
Genau. Hat natürlich einen ziemlichen Erfolg gefeiert damals und das aus vielerlei Hinsicht. Ich meine, das Gameplay, muss man einfach sagen, das war für damalige Verhältnisse schon ein Erlebnis.
Unfassbar cool. Ja, wirklich cool.
Ja,
also ich fand, das hat auch extrem gut rübergebracht, wirklich so Indiana Jones-mäßig in so alte Katakomben oder alte Ruinen abzusteigen und da wirklich irgendwie so eine verlorene Welt irgendwie so zu entdecken und so ganz allein da auch irgendwie zu sein. So, das hat das eine sehr unglaublich gute Atmosphäre geschafft. Auch da die Musik ja auch recht spärlich eingesetzt wurde. Ne?
Ja. Man muss sagen, also das hat einfach dem Spiel was Besonderes verliehen.
Mhm.
Und dazu muss man sagen, haben sie mit diesem Spiel einen Charakter halt auch erschaffen, der bis heute in der Popkultur verankert ist, was wenige geschafft haben.
Ja.
Ich glaube sogar, es war sogar mal so, das habe ich gelesen, dass außer Super Mario kein Charakter so bekannt ist wie Lara Croft, auch außerhalb der Gaming-Leute, also nicht nur die von Personen, die mit Games nichts zu tun haben, kennen Lara Croft, aber halt nicht unbedingt andere Charaktere. So Mario ist dann noch so bekannt.
Genau, aber
man muss hier sagen, es geht hier nicht um die, es geht hier vor den Film. Also sie wissen,
genau,
das ist eine Gaming-Figur. Sie kennen diesen Charakter halt auch.
Also
aber können halt sonst nicht viel
mit anfangen. Ja, genau, also vor den Film mit Angelina Jolie noch, ne? Also war ja, aber Lara Croft, die war ja da auch wirklich überall, ne? Die nicht nur auf den Gaming-Magazin-Covern, sondern die war ja auch auf Mode, die haben sie ja in Modemagazine gepackt. Hatte sie nicht sogar einen Playboy-Auftritt?
Ja, ich meine schon.
Ne?
Ich bin mir nicht hundertprozentig, ich meine schon.
Und dann das Musikvideo mit den Ärzten auch, ne? Männer sind Schweine zum Beispiel.
Bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie international das Ding geworden ist.
Ja, ja.
Also ne, ich frage dich ja gerade, war dieses Lied außerhalb Deutschlands
Rolle gespielt? Hat das eine Rolle gespielt? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, wie bekannt die Ärzte außerhalb Deutschlands sind, aber das lief ja auch damals in Viva und MTV rauf und runter zu der Zeit.
Ja, logisch. Ne? In Deutschland.
Ja,
die Frage ist halt, weil wenn es ein reines deutsches Ding ist, wäre das ja noch faszinierender,
ja?
Weil sie diese Figur für ein Lied nutzen durften, das in Deutschland diese Rolle gespielt hat.
Ja, ja. Ja, ja, Unfall, also und wirklich. Das ist ja schon was. Also wirklich, war wirklich überall die Lara, muss man wirklich sagen.
Das ist, ja, und das ist deswegen. Was man zu dem Spiel auch unbedingt noch sagen sollte, ich meine, sie haben die Saturn-Version zuerst veröffentlicht, wollten aber unbedingt auch eine mit Sticks haben, eine Version des Spiels. Wollten das Ganze für Analog-Sticks auch ein bisschen
stimmt,
neu umsetzen.
Ja, klar. Und so weiter. Stimmt, der Saturn-Pad hat ja gar keine Sticks. Das erinnert mich jetzt, denke ich jetzt erst dran. Ja, klar, wie habe ich das denn gespielt damals? Also ich habe es ja durchgespielt.
Ja, mit Steuerkreuz.
Ja, mit Steuerkreuz, genau, aber schon.
Du kannst das Spiel auch heute noch mit Steuerkreuz spielen und hast du auch auf der. Ich meine, du musst dir überlegen, nicht jeder PlayStation-Besitzer hatte einen Analog-Stick.
Stimmt.
Die ersten Controller von der PlayStation. Das auch nicht.
Auch nicht.
Und nicht jeder hat sich die nachgekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wann die PlayStation Controller mit Analogstick dann kam.
Ich weiß jetzt
die
auch gar nicht.
Die kamen erst später. Bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher.
Ja, das war dann noch mit dem Rumble und so. Das war da auch am Anfang.
Das war der erste DualShock dann.
Genau, halt DualShock, genau. Da gab es ja noch Resident Evil DualShock-Version und so weiter. Gab es dann ja auch neue Versionen von manchen Spielen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Controller ist. Ich glaube, davor hieß der einfach nur PlayStation-Controller. Dann kam, glaube ich, der Dual-Analog-Controller. Der kam 97, siehst du, der kam sogar nach dem Release von Tomb Raider erst raus. Das heißt, man musste auch dort mit. Und dann kam erst der DualShock, der das Rumble hinzugefügt hat. Also es gab im Grunde drei verschiedene Controller. Erst den normalen ohne Analogsticks, dann den mit Analogstick und dann den mit Rumble-Funktion auch noch. Wobei der mit Rumble-Funktion im selben Jahr wie der mit Analogsticks kam. Aber dann kam der sogar erst nach Sony raus. Und das Problem war, ursprünglich hatte das Team von Core Design geplant, Tomb Raider wegen den Sticks aufs N64 zu bringen.
Ach ja, okay.
War ja die erste Konsole, die diesen Stick hatte.
Stimmt.
Das war ja so ein Ding, das Nintendo eingeführt hat. Und Sony hat es dann halt logischerweise auch umgesetzt. Aber in der ersten Version von der PlayStation musstest du noch mit Steuerkreuz spielen. Sie haben dann letztlich einen Deal mit Sony abgeschlossen, wodurch das Spiel teilexklusiv, also die Tomb Raider-Reihe teilexklusiv an die PlayStation gebunden wurde.
Richtig, genau.
Das ist übrigens der Grund, warum die späteren Teile nur noch für PC und PlayStation erschienen sind.
Genau.
Und Mac OS dann noch immer ein Jahr später. Aber nicht mehr für andere Konsolen, weil schlichtweg ein Exklusivdeal schon damals bestand. Aber das wäre vielleicht nicht passiert, hätte Nintendo ihnen mal N64 Entwicklerkits geschickt. Die haben sie anscheinend nie bekommen.
Tja.
Also.
Es ist irgendwie, das ist sehr, sehr, sehr bezeichnend für Nintendo aus dieser Zeit, finde ich.
Ja, man muss halt sagen, sie waren ein kleines, unbekanntes Studio. Nintendo vergibt ja auch heute anscheinend, das heißt es immer wieder, dass die Switch 2 Entwicklerkits, es gibt immer noch Entwickler, die noch nicht bekommen
haben. Ja,
ja. Und, also heißt es zumindest, muss man ja sagen, es ist natürlich keine offizielle Bestätigung. Und ich kann es auch irgendwo verstehen. Du gibst halt gerade bei einer noch nicht veröffentlichten Konsole oder bei einer neuen Konsole nicht einfach jedem x-beliebigen Studio dieses Entwickler-Kit. Die kosten erstmal auch Geld. Und dann musst du auch halt überlegen, erhoffst du dir dadurch wirklich diesen Mehrwert? Und du musst bedenken, Tomb Raider kam im Oktober 96 raus für Sega Saturn. Ich denke mal, die werden im Vorfeld, weil die PlayStation-Version kam ja nur einen Monat später, mit Nintendo geredet haben. Aber das N64 kam in Japan im Juni 96, in Nordamerika im September 96 und Europa erst im März 97 raus. Das heißt, sie hätten denen auch im Vorfeld das ganze Ding geben müssen und das wollten sie vielleicht.
Wahrscheinlich.
Studio, das sie nicht kennen.
Das kann gut sein.
Ist natürlich
möglich,
alles Spekulation,
weiß
man natürlich nicht.
Ist ja auch, wie
man
gesagt, auch schon fast 30 Jahre her. Ne?
Genau. Man weiß halt, sie haben das Entwickler-Kit damals nicht bekommen und dann kam halt der Deal mit Sony zustande und damit hat die Sache sowieso hinfällig.
Genau.
Ist ja klar.
Und die restlichen Teile habe ich dann ja auch alle eigentlich auf der PlayStation gespielt.
Was?
Die restlichen Teile habe ich auch alle auf der PlayStation gespielt dann nach dem ersten dann.
Ja. Das ist auch, glaube ich, dann eher das PlayStation verordnete Ding gewesen, außer man am PC vielleicht noch gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die Spiele alle gespielt habe. Ich weiß, dass ich ab dem fünften Teil, 5 und 6 habe ich nie gespielt, bis jetzt auf der Switch. Ich hab sie besessen irgendwann mal für einen PC, dann auch, hab sie aber nie gespielt. Da war ich irgendwie nie so. Die haben mich nie so gereizt. Ja,
es geht
da war die Luft einfach schon raus.
Ja, genau. Ich meine, der vierte ist ja auch schon sehr lang, sehr langes Spiel. So, und dann bei dem fünften, wo dann nochmal das gleiche letztendlich war, dann habe ich dann auch gedacht, so, puh, ja, vielleicht.
Ganz genau. Ne? Ja. Man muss sagen, also rein vom Gameplay, um da mal drauf einzugehen, wir können das eigentlich jetzt direkt machen, weil das ist jetzt so ein Faktor, den wir jetzt ansprechen, der bei jedem Teil, bei allen drei Spielen, über die wir heute reden, identisch ist.
Genau.
Gameplay und Technik haben sich im Laufe der Zeit nicht verändert. Das Gameplay ist relativ, man muss einfach sagen, die Steuerung damals wäre eher hakelig.
Ja, es ist schon so ein bisschen Panzersteuerung. Ein bisschen,
genau, ja. Ich würde es auch als Panzersteuerung bezeichnen. Man steuert halt Lara Croft nicht so direkt, wie man es heute kennt, auch nicht mit Analogstick, dann später. Sondern man muss sie halt drehen in die Richtung, damit ihr laufen und so weiter. Alles ein bisschen umständlich. Es kamen natürlich neue Funktionen manchmal hinzu, aber trotzdem, so insgesamt ist alles sehr ähnlich. Ein bisschen irritierend ist manchmal, dass man für verschiedene Aktionen zwei verschiedene Aktionsknöpfe hat. Hat man sich dran gewöhnt, geht das aber, weil man irgendwann raushört, welche Aktion mit welchem Aktionsknopf zusammenhängt.
Richtig.
Und ansonsten gibt es noch das Ballern.
Genau.
Da zieht man halt seine Pistolen, da kann man sich, ich glaube, man kann nach hinten springen die ganze Zeit.
Genau.
Man läuft nicht mehr direkt, man kann nach vorne laufen.
Richtig.
Da bewegt sich aber auch seitlich, wenn man zur Seite läuft.
Genau.
Und da kann man halt auf die Gegner schießen.
Ganz
genau. Und das war halt auch schon so eine besondere Erfahrung in gewisser Weise, weil für die damalige Zeit war das schon ein sehr modernes Third-Person-Shooter-Gefühl.
Auf jeden Fall. Natürlich muss man sagen, dass die Gegner im ersten Tomb Raider ja eigentlich fast ausschließlich Tiere sind, ne? Also Löwen, Wölfe, Bären und später kommen dann noch Monster dazu im letzten Abschnitt in Atlantis und sogar eine Handvoll menschliche Gegner, aber erst ganz am Ende. Ne? Und oder Dinos natürlich haben wir noch dabei. Mal zwischendurch. Aber sonst wirklich nur halt Tiere. Und wie du sagst, eigentlich ballert man auf die Viecher, wenn sie auf einen zulaufen und springt die ganze Zeit rückwärts, sozusagen, damit die einen nicht erreichen irgendwie. Das ist oder halt seitwärts oder wie auch immer. Ne?
Ganz genau. Und dann, was auch noch sehr wichtig ist in dem Spiel, ist halt das Rätsellösen.
Also genau.
Wir klettern immer wieder mal, um Sachen zu erreichen, müssen Abgründe überspringen und so. Aber wir müssen auch sehr viele Rätsel lösen, oft Schalterrätsel, dass wir irgendwo einen Schalter finden müssen, um zu aktivieren. Wir tauchen auch. Die Wasserstörung ist ein Graus in der Originalversion.
Ja.
Wobei ich sagen muss, auch auf der Switch.
Mhm.
Wir können ja direkt drüber sprechen, auch die Switch Remasters in der Hinsicht nicht perfekt.
Nee, ich muss auch sagen, dass ich die Steuerung von dem Remaster auch eher manchmal auch nicht so doll finde. Also die Grafik ist zwar recht schön überarbeitet, aber an manchen Stellen auch zu dunkel. Also ich finde, dass das Original, also man kann ja immer in dem Remaster immer zwischen dem Original und dem Remaster umschalten. Und ich muss sagen, dass ich meistens wirklich eher in der Originalgrafik spiele. Was daran liegt,
dass man... Über die Grafik reden wir später.
Ja.
Ich würde gerne einfach über die Steuerung reden.
Okay,
über das Gameplay und die Steuerung reden wir jetzt erstmal.
Okay, also viele präzise Sprünge muss man natürlich auch machen. Ne? Die kann man ja, indem man dann zum Beispiel, man kann ja Lara auch gehen lassen und dann geht sie tatsächlich nur bis zu der Ecke, also quasi bis zur Kante und nicht weiter. Und kann auch nicht runterfallen. Ne? Das ist auch wichtig.
Ja. Ja. Ganz wichtiges Element. Fürs Remaster haben sie halt eine moderne Steuerung eingebaut. Dadurch kann man halt wirklich im Stick normal rumlaufen, wie man es von heutigen Spielen kennt. Spielt sich in der Hinsicht natürlich gerade für jemanden, der nie mit Tomb Raider in Berührung kam, mit diesen Tomb Raider-Spielen, deutlich angenehmer. Man muss aber hier wirklich sagen, es ist halt wirklich nur ein Remaster und kein Remake. Also das Sprungverhalten und so weiter ist alles noch sehr original gehalten. Dadurch muss man sich darauf wissen, dass man halt hier wirklich kein modernes Spiel bekommt in der Hinsicht, sondern dass es sich halt immer noch sehr, manchmal sehr, sehr, sehr behäbig, hölzern anfühlt. Hat aber auch gehört zum Charme des Spiels dazu.
Definitiv.
Die Rätsel sind auch gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Nee, also auch gerade
zum Teil echt
wirklich gut. wirklich auch
Kopfnüsse.
Kopfnüsse und auch sehr, sehr einfallsreich. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel an das Griechenland-Level denken, mit der Midas-Hand und so weiter. Da sind schon.
Wir wollen nicht zu viel spoilern. Also
ja, gut, das Spiel ist 30 Jahre alt. Ne? Also
trotzdem, es kann immer noch jemanden geben, der es nicht gespielt hat. Wir wollen nicht alles verraten.
Nein, aber ich sag ja auch nicht was, aber.
Ich sag nur, ja, ich weiß es, ich weiß schon. Ne? Ich wollte nur darauf hinweisen an dieser Stelle. Das Remaster setzt es halt sehr gut um, auch weil man, wie du schon gesagt hast, das Ganze auch Originalgrafik spielen kann. Und ich stimme dir übrigens zu, es ist im Remaster teilweise einfach zu dunkel. Ich spiele oft in der, also ich habe es meistens in der Remaster-Grafik gespielt, habe aber sehr häufig an dunklen Stellen umgewechselt in die klassische Grafik, weil ich dann schlichtweg besser gesehen habe.
Ja,
es gibt ein paar Szenen, in denen es keinen Unterschied macht, die man in beiden einfach schlecht sieht.
Das Original ist auch teilweise darauf, glaube ich, ausgelegt, dass man an hellen Stellen erkennen kann, wo es weitergeht und so weiter. Also das ist schon so ausgeleuchtet, das Original. Vielleicht nicht realistisch ausgeleuchtet, aber so ausgeleuchtet, dass es da so visuelle Hinweise gibt, wo es weitergeht. Und das fehlt dann halt irgendwie.
Die haben sie schon drin, die sind nicht mehr so offensichtlich. Mhm. Aber die moderne Beleuchtung, die sie halt haben, die modernisierte Beleuchtung und Schattendarstellung, die führt halt dazu, dass manche Ecken realistisch gesehen halt sehr dunkel sind. Da hätten sie halt dann andere Funktionen für hinzufügen müssen, um das zu umgehen. Weil manchmal läufst du wirklich durch den Gang und du musst wirklich nur durch den Gang laufen und da merkst du gar nicht, dass du längst gegen eine Wand läufst und nach links gehen musst, weil du es schlichtweg nicht erkennst.
Genau. Und wenn du dann umschaltest... Also
eine schwarze Pampe ist,
die genau, vor dir siehst. Genau. Wenn du umschaltest, siehst du halt ganz genau, wo da der Weg entlang läuft.
Ganz genau. Und das ist halt so eine der Schwächen des Remasters. Und was wir gerade erzählt haben, sowohl Gameplay als auch Grafik und so weiter, gilt alles für alle drei Teile.
Genau. Das
gilt sowohl für Teil 1, 2 als auch 3. Die ähneln sich in der Hinsicht einfach massiv, weil man muss hier halt auch sagen, Core Design hat dieses erste Spiel entwickelt und es wurde ein überraschend großer Erfolg.
Ja.
Natürlich wollte man daran anknüpfen und damals ist das Spiel halt schnell entwickelt worden. Also ist man hingegangen und hat natürlich einfach die Engine und alle Grundlagen genommen und ein neues Spiel entwickelt. Und das ist dann tatsächlich nur ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr nach dem ersten Teil, am 21. November 1997, in Europa und Nordamerika erschienen. Das heißt, es gab, die hatten ein Jahr Entwicklungszeit nach dem ersten Teil, nicht mehr wahrscheinlich. Und da ist natürlich logisch, dass sie in erster Linie neue Level gebaut haben mit dem, was sie schon hatten und eine neue Story geschrieben haben. Ja, worum geht's denn im zweiten Teil?
Im zweiten Teil geht's diesmal um einen Dolch, der Dolch von Xian, den sie da sucht, von einem chinesischen Kaiser, der sich damit in einen Drachen verwandeln konnte. Und das sucht auch ein italienischer Mafia-Boss mit seinen Schergen.
Genau, und das ist halt die Grundlage. Wir reisen da halt an verschiedene Orte, China, Italien und so weiter und so fort.
Genau.
Kennt man halt alles aus dem Vorgänger, nur halt jetzt in anderen Settings.
Und viel mehr menschliche Gegner. Da tatsächlich sehr viele menschliche Gegner.
Ja, das stimmt. Das haben sie geändert. Es gibt weniger Tiere. Es gibt viel, viel mehr menschliche Gegner. Aber ansonsten ist es halt identisch. Man muss sagen, das heißt nicht, dass es dasselbe Spiel ist. Wir haben komplett neue Level, wir haben komplett neue Rätsel, wir haben neue Herausforderungen, neue Gegner und so weiter. Aber rein was das grundlegende Gameplay, die Steuerung, die Grafik angeht, ist es ein identisches Spiel. Beim Sound haben sie natürlich neue Musik teilweise geschrieben, aber halt auch bekannte Effekte, gerade Soundeffekte genutzt, weil warum soll man einen Pistolensound neu aufnehmen, wenn man den vom Vorgänger nutzen kann? Macht ja keinen Sinn. Mhm. Wird ja auch heute noch gemacht.
Genau.
Ich meine, es ist ja jetzt nichts, was man auch nicht aus heutigen Zeiten kennt. Sie haben halt damals wirklich in kürzester Zeit diese Spiele rausgehauen. Und das gilt dann auch für den dritten Teil, der ja dann wiederum nur ein Jahr später, und diesmal sehr genau ein Jahr später, nämlich am 20. November 98 in Europa und am 24. November 98 in Nordamerika erschienen ist. Übrigens Teil 2 und 3 beide für PlayStation und PC damals. Mhm. Später haben sie noch eine macOS-Version bekommen.
Genau.
98 dann, beziehungsweise 99, so mal ein Jahr später ungefähr. Aber ja. Und Dann wieder an dich, die gebe ich ab für die Geschichte von Tomb Raider 3.
Ich glaube, 3, muss ich sagen, da weiß ich tatsächlich am wenigsten, glaube ich, es von. Da war irgendwas mit einem Artefakt, das sie sucht und UFOs in der Antarktis und da irgendeine, da ist auch Area 51, spielt da ja auch eine Rolle und naja, wie man so Erich von Däniken-mäßig kennt, so alte Zivilisationen mit Außerirdischen und so kombiniert.
Ja, so ein bisschen, also es gibt irgendwie, es gibt wohl einen
Meteorit. Genau, das war's. Ja, richtig.
Der wird der Millionen Jahre Vorschlag gefunden, der wird untersucht und dann irgendwas mit Rapa Nu und Bar und so. Und Lara Croft wird da auch natürlich reingezogen und man kommt nach Indien, man kommt nach Polynesien und ich habe keinen mehr, was da ganz genau
ja, alles ist. Genau, aber muss sagen, dass der gerade der dritte Teil unfassbar schwer ist, also in der Originalversion, was daran lag, dass man diese Speicherkristall, es gab da ja im ursprünglichen Spiel so Speicherkristalle, an denen man speichern kann, was ja auch schwer war. Diesmal war es aber so, dass man die, glaube ich, eingesammelt hat und nur einmal verwenden konnte. Das heißt, man konnte immer nur einmal tatsächlich an irgendeiner Stelle speichern, was dann natürlich die Gefahr war, dass man dann irgendwann da stand und nicht speichern konnte, eventuell an einer gewissen Stelle. Das war schon sehr schwer. Sehr, sehr schwer, das Original. Hier kann man im Remaster ja jetzt überall speichern. Dadurch wird das auch ganz auch etwas angenehmer, muss ich sagen.
Ja, stimmt.
Also insgesamt muss man ja auch, was ich auch nochmal ansprechen wollte, ist ja allgemein so das Level-Design. Das war ja auch revolutionär damals, weil das war ja schon so ein bisschen jetzt, wenn man jetzt teilweise so sieht, dass die Level auch jetzt sehr ineinander hängen. Also das eine hört ja dann auf und direkt das nächste geht dann ja quasi weiter. Aber jetzt gerade bei diesem Griechenland-Level sieht man halt auch, dass die unter...
Du meinst im ersten Teil.
Im ersten Teil, genau. Im ersten Teil,
für ein Level, die du erwähnst, immer den Teil dazu.
Genau, klar. Also, dass im ersten Teil diese Griechenland-Level zum Beispiel alle zusammenhängen, obwohl das ein riesiger Komplex ist und man sich da auch so einen großen Raum quasi nach unten immer weiter bewegt. Das ist übrigens das erste Spiel, in dem ich, glaube ich, auch Höhenangst mal bekommen habe. Tomb Raider.
Okay.
Glaube ich. Ich glaube, das ist eher, wo man sehr hoch irgendwo runterspringen muss. Das hat mir dann nicht so behagt, muss ich sagen. Mhm. Genau. Ja. Und Tomb Raider 2 hat ja da diese Venedig-Level, die ich besonders cool irgendwie fand damals. Allerdings fand ich da die Mitte, da war ziemlich viele so einem versunkenen Schiff. Das fand ich dann teilweise ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
Ja.
Die war mir zu lang. Und im dritten, nur der dritte Teil, der ist wieder ganz, ganz gut ausgewogen so. Aber das Level-Design immer, wir haben ja über die Rätsel auch schon gesprochen, aber das Design der Level allgemein war immer, also in den ganzen Spielen hervorragend, muss man wirklich sagen.
Ja. Das stimmt, das muss man wirklich sagen. Also das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Man muss ja allgemein sagen, auch wenn die Spiele in der Wertung immer weiter runter sind, sie sind schon qualitativ eigentlich sehr auf einem Niveau, die drei Spiele. Ich denke, die Wertung ist deshalb eher runtergegangen, weil ich weiß es nicht. Ich habe auch ich weiß auch nicht, was die damaligen Kritiker geschrieben haben. Aber ich denke, dass damit massiv reingezählt hat, da es halt nichts Neues gab. Ich meine, der erste Teil war einfach was komplett Neues. Da gibt man dann halt mal eben riesengroße Wertungen. Das hat ja teilweise so 90er-Wertungen abgesahnt und so. Der zweite Teil war dann halt nur noch ein 80er-Spiel, wobei auch da gab es sehr hohe Wertungen. Einfach weil es dasselbe mit neuen Leveln nur noch war. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht, aber das ist für mich der naheliegendste.
Ich denke auch.
Sonst hat sich einfach nicht genug verändert. Und dasselbe dürfte auch beim dritten Teil der Fall gewesen sein, wenn man zum dritten Mal im dritten Jahr in Folge im Endeffekt dasselbe Spiel mit neuen Leveln bekommen hat.
Ja.
Wobei beim dritten Teil könnte ich mir noch vorstellen, dass der Schwierigkeitsgrad massiv mit
reingezählt hat. Ich denke auch, dass da wirklich der Schwierigkeitsgrad definitiv reingehauen hat in die Bewertung. Definitiv. Ja. Also, ja.
Und was man den Spielen vorwerfen kann, gerade dem dritten Teil, als der dann 1998 erschienen ist, war das Spiel halt schon ein bisschen veraltet.
Ja, auch die Steuer, genau.
Man, man muss einfach sagen, dass sich die, wir reden hier von 1998, da waren 3D-Spiele halt auch einen Schritt weiter und es gab ganz andere, auch andere Genres natürlich, man kann jetzt nicht sagen, wir reden ja nicht von einem Genre, aber man überlegt, was wir 98 bekommen haben. Wir haben Ocarina of Time 98 bekommen, wir haben Metal Gear Solid 98 bekommen, wir haben Resident Evil 2 98 bekommen, Banjo-Kazooie ist 98 erschienen, das erste Thief ist 98 erschienen.
Ja, ja.
Oddworld Apes Exodus, klar, 2D, aber trotzdem. Turok 2 war dann schon da. F-Zero X ist damals erschienen fürs N64. Mhm. Es waren halt ganz andere Spiele dann auch auf einmal da. Das ganze Crash Bandicoot kannte man natürlich auch dann schon ganz anders und so weiter.
Auch gerade als 3D-Spiele, ne? Das war ja das erste Tomb Raider erschien. Da war ja dieses komplett in 3D halt was völlig Neues, ne?
Ja, nicht komplett neu, aber es war neuer für viele. Mhm. Und das ist, glaube ich, so mit ein ausschlaggebendes Ding gewesen, weswegen sich die Wertungen einfach runtergegangen sind. Weil als erster Tomb Raider erschienen ist, muss man ja bedenken, gab es bereits das erste Super Mario 64.
Ja.
Das ist ja, ich glaube, vier Monate vorher erschienen. Mhm. In Japan zumindest. Und in Nordamerika ist ja dann einen Monat vor Tomb Raider erschienen, in Europa natürlich dann erst ein paar Monate später. Und das könnte auch ausschlaggebend gewesen sein, weil das Spiel halt nun mal, das ist auch noch so ein Punkt bei Tomb Raider, es ist ein europäisches Spiel. Core Design hat damals in England gesessen, gibt's ja nicht mehr das Studio. Und es ist auch immer zuerst in Europa erschienen und dann erst in Nordamerika. Ich weiß gar nicht, wie es da mit den Japan-Releases aussieht.
Ja, gute Frage. Also ich denke auch, dass auch Lara selber dann auch wirklich die Popularität eher tatsächlich in Europa hat, jetzt wo du auch eben von dem Ärztevideo und so gesprochen hast.
Ich denke, in USA war da auch schon diese Bekanntheit da, weil da ist es ja, oder Nordamerika allgemein, muss man ja immer sagen, weil da kam es ja sehr schnell raus. Mhm. Auch. Und ich denke, ohne den nordamerikanischen Markt wäre dieser Erfolg nicht gekommen. Mhm. Es gibt dann auch so ein paar Faktoren. Ich meine, du hast schon die Playboy-Veröffentlichung angesprochen. Auch das dürfte eine große Rolle auf dem nordamerikanischen Markt gespielt haben. Mhm. Ja, also das darf man ja nicht vergessen, dass das, da hat schon der Markt auch in Nordamerika eine wichtige Rolle gespielt, fast mindestens gleichwertig mit Europa. Trotzdem ist es ein sehr europäisch verankertes Spiel gewesen. Und deswegen kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das Mario da das Problem war, weil der Mario kam halt einfach bei uns erst ein paar Monate später in Europa und so weiter. Mhm. Die Japaner haben das Spiel ja gar nicht bekommen, Tomb Raider, zumindest nicht direkt damals dann. Aber 98, als dann der dritte Teil kam, war das halt ein ganz anderer Markt. Da kannten wir andere Spiele, wie schon gesagt. Und ich denke, das hat die Wertung von den
Spielen
nochmal gedrückt. Und wie gesagt, die mangelnde Entwicklung der Reihe. Die ja dann, was wir im nächsten Teil des Franchise-Podcasts nochmal stärker beleuchten werden, massive Auswirkungen auch auf die nächste Trilogie, also die nächsten drei Teile hatte.
Ja. Ich fand den, wenn wir jetzt dann nochmal kurz, wenn wir jetzt nochmal kurz dann ein bisschen vorweggreifen, ich fand ja den vierten Teil dann nochmal besser als den dritten tatsächlich. Aber danach war dann auch irgendwie wirklich auch bei mir so ein bisschen die Luft raus. Ich hab dann auch erst, weil ich dann auch wirklich dachte, okay, so, ich meine, so der vierte Teil spielt ja fast ausschließlich in Ägypten. Das fand ich dann noch relativ cool, so als also ein cooles Szenario halt auch ist. Aber insgesamt war das dann wirklich, waren dann wirklich irgendwie genug Tomb Raider.
Ja. Der fünfte, wir gehen am fünften im nächsten.
Ja,
wir wollen gar nicht, wie gesagt, zu viel vorweg.
Genau.
Das, man muss halt sagen, trotzdem hat Tomb Raider damals sehr viel verändert. Fürs 3D-Gaming und so weiter und so fort. Das Spiel ist bis heute stark verankert, auch wenn die Reihe an sich nicht mehr die große Bedeutung hat, ist die Figur Lara Croft heute noch sehr stark verankert. Ja. Man muss ja sagen, es gibt noch so eine Sache, die Tomb Raider massiv befördert hat.
Und das war?
Das waren damals die Nude-Patches. Die
Nackt-Patches. Ja, natürlich.
Ich sag nur das Stichwort Nude Raider.
Ja, ja.
Ich muss echt sagen, ich habe das Ding nie genutzt.
Nö.
Aber das ging ja damals auch durch die Decke, diese Sachen.
Ja.
Dank Tomb Raider.
Ja.
Tomb Raider hat das ja massiv befördert. Heutzutage gibt es gar nicht mehr so stark. Fällt mir gerade so auf, wenn ich drüber nachdenke.
Nee, das ist aber auch, weil sich das auch so ein bisschen geändert hat. Ich meine, dann, das war in den 90ern ja auch noch eine ganz andere, ich weiß es nicht.
Ja, ne? Das ist seltsam. Ja. Aber man muss es halt erwähnen, weil es gehört zur Tomb Raider-Geschichte einfach dazu. Ich meine, natürlich hat Cordyceid versucht, sich dagegen zu wehren. Genauso wie Eidos, was ich auch komplett verstehen kann.
Ja, auch der Erfinder von Tomb Raider, wie hieß er? Tobi Gard, genau. Der fand auch das nie so doll, dass diese Sexualisierung von Lara Croft hat ihm auch nie gefallen, muss man dazu sagen.
Genau.
Und er hat sich auch sehr dagegen gewehrt, immer eigentlich. Auch bei dieser auch eigentlich gegen dieses ganze Marketing mit Playboy und so fand er nicht gut.
Mhm. Und, ja, er ist ja auch, nachdem das ganze N64 Tomb Raider Port-Ding gescheitert war und sie ursprüngliche Version von Tomb Raider 2 nicht umgesetzt werden konnte, wurde, wie auch immer, ist er ja auch ausgestiegen. Der war ja schon beim zweiten Teil, war er ja schon gar nicht mehr dabei. So richtig. Er war nur anfangs dabei. Er ist ja dann sehr schnell ausgestiegen. Er ist dann erst durch Crystal Dynamics zurückgekommen. Ich meine, bei Tomb Raider Legend müsste er wieder in irgendeiner Weise beteiligt gewesen sein.
Mhm.
Also ab dem Teil, ich glaube, als kreativer Berater oder sowas.
Mhm.
Ich glaube, Tomb Raider Underworld hat da sogar mitgeschrieben. Also ich glaube nicht, ich weiß, er hat Tomb Raider Underworld mitgeschrieben.
Ja.
Und danach ist er dann aber auch wieder weg gewesen von Tomb Raider, was logisch ist, weil dann war ja die Reihe erstmal wieder
dann verschwunden. Dann war es wieder verschwunden, genau.
Das Reboot kam. Und er hat andere Sachen halt verfolgt. Ich glaube, das eins seiner letzten Spiele, das ich jetzt namentlich im Kopf habe, ist dieses Yaiba Ninja Gaiden Z.
Oh ja, das war aber richtig schlecht.
Da war er einer von beiden, also mit einem Japaner Director von dem Spiel.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, welches Studio das damals entwickelt hat. Es war kein japanisches Studio, meine ich, das das entwickelt hat. Das könnte sogar einen... Ich meine, es war ein amerikanisches Studio, ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Aber da war er beteiligt als ein Director und sonst wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was er noch gemacht hat.
Nee, nee. Aber es gab ja auch ein paar, es gab ja tatsächlich auch so ein paar Nachahmer, so Tomb Raider Nachahmer tatsächlich. Ne? Ich weiß nicht, erinnerst du dich an Death Trap Dungeon?
Nein.
Nee, das basiert auf so einem von diesen Abenteuerspielbüchern. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die gab es in den 90ern, wo man da immer umblättern muss. Wenn du nach rechts gehst, lest weiter bei 98 oder so, wo man dann so zum Beispiel irgendwelche Abenteuer erleben konnte, innerhalb des Buches und dann selber dann entscheiden konnte, wie es ausgeht. Und eins dieser Bücher ist Death Trap Dungeon, ist halt ein typischer Dungeon Crawl, so eigentlich so ein Wettbewerb zwischen Helden, quasi bla bla bla. Und es ist von Ian Livingston geschrieben, das Buch, und der hat ja auch den Eidos gehört, dem Jahr, und der hat dann eine Umsetzung dieses Buches als quasi so ein bisschen so Tomb Raider-Verschnitt gemacht. Also es ist so eine Fantasy-Welt, hauptsächlich in einem Dungeon-Spieler, in einem Dungeon. Und hat einen männlichen Hauptcharakter und einen weiblichen Hauptcharakter. Und die Dame ist auch sehr, sehr leicht bekleidet. Also ich glaube, da hat er da auch sehr darauf gesetzt, auf dieses Sex-Sells. Und ja, fiel mir jetzt irgendwie gerade ein, Death Trap Dungeon, weil das war wirklich, war auch die gleiche Zeit. Das ist, ich sehe gerade, das ist von 98.
Genau, also so um den kurz vorm dritten Teil, also im selben Jahr wie der dritte Teil, aber nach dem zweiten Teil erschienen. Ja, ich gucke mir auch gerade Screenshots an. Tatsächlich kann man das Ding auf Steam kaufen.
Genau, und auf GOG ist es auch, genau.
Ja. Allerdings da veröffentlicht von Square Enix, was eigentlich logisch ist, weil die haben ja Eidos irgendwann
gekauft. Richtig, genau.
Bis zum 20. Mai bekommt man das noch für 83 Cent auf
Steam,
falls jemand
Dungeon
spielen
will. Ja, genau. Bitteschön.
Ich gebe keine Garantie dafür, dass das Spiel gut ist. Ich glaube eher, es ist scheiße.
Durchschnittlich. Es ist eher Durchschnitt, ja.
Ja. Also ich glaube nicht, dass es das beste Spiel ist, aber wenn jemand da ein bisschen in die Historie der Videospiele reinschnuppern will, kann man das ja mal versuchen.
Genau.
Gut, was gibt's noch zu Tomb Raider zu sagen?
Das Einzige, was ich noch erwähnen würde, wäre, dass das Tutorial-Level, was ja in jedem Teil auch immer gleich ist. Das ist immer die Villa von Lara. Das sollten wir auf jeden Fall erwähnen, dass es da ja ein
umfangreiches... Wobei die auch teilweise unterschiedlich aussieht, obwohl es immer die Villa
von Lara ist. Es ist wohl immer die Villa. Es gibt immer den Pool, in dem man das Tauchen lernen kann.
Ja, ich weiß, aber...
Und die Turnhalle halt quasi. Genau, sie hat dann halt einen Parcours in ihrer Bude. Das heißt Bude, ne? Die wohnt ja in einem riesen Anwesen, hat ja geerbt, ne? Weil ihre Eltern verstorben sind. Und britisches Anwesen. Und der Butler rennt die ganze Zeit hinterher.
Und wenn man... Ja, und wer hat den Butler in den Kühlschrank gesperrt?
Genau.
Seid ehrlich.
Ja, genau.
Wer hat's gemacht?
Genau, das kann man nämlich. Ich glaube, in allen Teilen, oder? Ich glaube, das kann man in allen
Teilen. Ich weiß es gerade gar nicht, in allen geht. Aber das hat bestimmt jeder mindestens einmal gemacht.
Ja.
Weil einfach, das gehört einfach irgendwie dazu.
Genau, weil er immer mit dem Tablett hinter ihr herklappert, ne? Diesem Tee-Tablett.
Ja.
Ja, genau.
Ja, es ist wohl auch ein klassischer, so ganz klassisches Meme-Ding.
Ja.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, Lara Croft war ja ursprünglich keine Britin.
Ja, genau, richtig. War keine Britin.
Sie war Laura Cruz, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, irgendwie sowas. Ja, genau. Das war,
ich glaube, chilenische Archäologin sollte sie inszeniert werden. Ich weiß gar nicht mehr, was der Grund, warum sie es geändert haben. Es gab einen Grund, aber ich habe den vergessen.
Das weiß ich jetzt auch gerade leider nicht. Aber das ist noch ein interessanter Fakt. Genau, und dann haben sie halt britisch dann gemacht, britisches Studio. Genau,
ich glaube, es hing, glaube ich, mit entweder mit der Synchronisation oder mit der Aussprache des Namens irgendwie zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Obwohl immer fälschlicherweise viele auch Laura Croft sagen. Das gab es ja auch unfassbar oft, diesen Versprecher.
Das hat sich gerade in Deutschland aber auch etabliert gehabt, weil der Name Lara damals noch zu ungewöhnlich
war. Ja, genau. Ganz genau.
Ja, was gibt's noch? Natürlich ist das Design von ihr, muss man noch erwähnen, mit den eckigen, großen Brüsten, die ja gerade diese Sex-Sales befördert haben. Was ja laut zumindest Urban Legend, ich weiß bis heute nicht, ob es wirklich so war, aufgrund eines Fehlers passiert ist, weil einer die Zahlen falsch gesetzt hat.
Das habe ich auch mal gelesen, das habe ich auch tatsächlich mal gelesen.
Und dann wurde gesagt, man soll es beibehalten, aber ich will das nicht beschwören, ob das wirklich so ist.
Es ist wahrscheinlich eine der Legenden der Videospielgeschichte. Ja.
Ich habe halt nie andere Legenden zu ihm ausgesprochen. Nee. Ich weiß, dass eine Inspiration für sie Tank Girl war.
Mhm.
Tank Girl, was
ja, sagt? Von dem Comic, genau.
Ja, Comic und später, es gab
Film,
ja auch
einen Film, genau.
Aber ja, Comic ist der Ursprung. Und Tank Girl ist wohl eine der Vorlagen für Lara Croft.
Mhm.
Also fürs Aussehen von ihr. Was ja auch passt. Gerade das Tanktop und so weiter.
Genau,
und
dieses sofort. Grüne. Ich meine, das ist auch sehr, sehr ikonisch, muss man sagen. Also ihr normales Outfit mit diesem türkisenen Tanktop, diese Shorts und die Stiefel und so, das ist ja wirklich, und der Zopf, ne, ist ja sehr, sehr ikonisch auch. Das ist ja wirklich wie Mario eigentlich mit seinen Overalls, ne?
Genau. Also man muss sagen, das Design von Lara Croft hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Auch wenn man ja auch. Wenn man schaut, so ein bisschen in die Zukunft, die wir ja noch besprechen werden, es hat sich im Laufe der Zeit
ein bisschen gewandelt. Natürlich, immer ein bisschen in der Zeit
später, auch. Aber gerade in den ersten drei Teilen, ich glaube in den ersten vier Teilen, ist es immer identisch geblieben.
Genau, ich meine, sie haben ja dann später auch dann immer wieder auch das Originaldesign immer wieder ein bisschen abgedatet sozusagen. Ne? Ein bisschen
ganz modernisiert. Genau.
Erst in Legend hatte sie ja dann etwas anderes. Outfit, aber dann auch in Underworld auch wieder recht ähnlich. Ne? Also,
Wobei es auch manchmal von der Situation abhängt. Also es gibt auch wechselnde Outfits für sie.
Ja, natürlich. Also das ist ja alles möglich, je nachdem, wo sie sich da gerade rumtreibt. Ne?
Ganz genau. Aber das Klassische ist halt wirklich diese kurze Hose mit dem Tanktop und fertig.
Genau.
Was, denke ich, auch ein bisschen der damaligen Entwicklungsmöglichkeiten
schuldet. Ja, klar. Aber insgesamt muss man sagen, ihr ganzes Design und so ist schon sehr 90er Jahre. Ne? Also es schreit 90er Jahre. Definitiv.
Deswegen, wenn man mal schaut, also wirklich nur, wir werden bestimmt irgendwann drüber reden, aber wenn man sich einfach mal die Reboot-Trilogie anschaut, merkt man ja, wie stark sich das Aussehen verändert hat dann im Vergleich zu damals.
Ja, klar, natürlich.
Also, da ist Lara Croft eine ganz andere Figur. Ich bin mal gespannt. Es ist ja ein neuer Teil in Entwicklung.
Ja.
Da bin ich dann echt mal gespannt, was wir bekommen, weil die ersten Hinweise, also die ersten Bilder, die da kommen, Ich glaube, es gab eine Konzeptbild oder sowas, deutet ja eher auf eine Rückkehr zum klassischen Design zurück.
Habe ich tatsächlich noch gar nicht.
Underworlds bekannt.
Habe ich noch gar nicht gesehen, tatsächlich.
Das ist, ist schon vor einer Weile veröffentlicht worden. Das gab's, deswegen weiß man nicht, ob es immer noch aktuell ist. Von wann ist das? Warum schreiben die? Ich hasse es, wenn sie kein Datum bei News dazu schreiben. Ah,
ich habe hier gerade von IGN, Von IGN. Ja,
letztes Jahr im Februar.
Ganz Februar, genau, habe ich was. Tatsächlich. Ja, genau, das ist ja das, was. Ja. Genau.
Sehr klar. Das ist so das Underworld-Design. Mhm. Also, das heißt, sie entfernen sich wieder von dem Design der Reboot-Trilogie. Muss ich sagen, weiß ich noch nicht, was ich von halten soll. Ich mochte das Reboot-Trilogie-Design. Aber mal abwarten. Mhm. Wir werden es erleben. Reden wir bestimmt auch irgendwann nochmal drüber.
Bestimmt.
Für heute würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch.
Ja.
Wir haben über die drei Spiele gesprochen. Natürlich jetzt nicht über jedes im Einzelnen, weil sie sind sich einfach in vielen Punkten zu ähnlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir vielleicht beim nächsten Teil auch schon das berücksichtigen, was ihr vielleicht verbessert haben wollt oder wie auch immer. Ihr dürft euch auch wie immer gerne Themenvorschläge reinschreiben. Bevor wir aber jetzt zu unserem obligatorischen Abschluss kommen, kurz mal die Frage: Welches der drei Spiele würdest du am ehesten empfehlen?
Puh, das ist schwierig. Also den dritten eher nicht. Den würde ich eher nicht als erstes empfehlen. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich den ersten empfehlen von den dreien.
Okay. Mhm. Natürlich kann man sich auch einfach sagen, man kauft sich für 30 Euro auf der Switch oder auf allen anderen Systemen auch erhältlich, wenn man nicht auf der Switch spielen will, die Tomb Raider 1 bis 3 Remastered Collection. Die heißt, glaube ich, Tomb Raider 1 bis 3 Remastered. Da kriegt man alle drei Spiele mit den jeweiligen Erweiterungen, weil es gab ja auch noch jeweils eine Erweiterung. The Unfinished Business im ersten Teil, The Golden Mask im zweiten und The Lost Artifact im dritten. Da hat man ein Komplettpaket und kann einfach alle drei spielen für 30 Euro. Mhm. Und das halt, wie gesagt, auf allen Systemen ist, denke ich, das beste Angebot, das man haben kann. Aber ich würde, wenn ich persönlich einen der drei Teile wählen würde, müsste auch den ersten sagen. Schlichtweg, weil meiner Meinung nach der beste der drei ist.
Von den ersten drei auf jeden Fall, ja.
Definitiv. Sind sie für mich nicht gut gealtert. Also ich hatte beim Wiederspielen mit der Remastered trotz der verbesserten Funktion nicht mehr ganz so viel Spaß wie früher. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Remastern. Ich finde, die sind gut als Remaster, so rein objektiv betrachtet. Sehr gute Remaster, gerade grafisch und auch spielerisch haben sie sehr viel verbessert, aber sie zeigen mir halt auch sehr deutlich, wie schlecht gealtert diese Spiele in
ist halt in wirklich, sind. Ja genau, also man muss sagen, dass diese Remaster sich hauptsächlich an Nostalgiker richten.
Genau.
Ne? So wie die, die Spiele früher wirklich gespielt haben und gemocht haben, jetzt die auch nochmal erleben zu können in einer modernen Fassung, jetzt auch auf den neuen Konsolen.
Ganz genau. Ne? Oder halt an alle, die eventuell diese historische, diese Videospielhistorie nachholen wollen und wissen, was sie sich da einlassen.
Ja.
Für die ist es auch geeignet. Wer aber wirklich ein Tomb Raider einfach nur spielen möchte, weiß nicht, ob man dann wirklich Spaß mit den Spielen haben will. Wird. Besonders, wenn man sich eher durch die neueren Teile die Reihe kennt.
Ja, genau. Also das Gameplay wird durchaus dynamischer in Anniversary und Legend und so weiter schon. Ne, muss man ja wirklich sagen. Genau. Also da würde ich eher sagen, also wenn man Interesse an historischen Tomb Raider-Spielen hat, würde ich tatsächlich eher auf Anniversary und Legend jemanden verweisen.
Ganz klar. Glaube ich. Da werden wir, wie gesagt, auch noch drüber sprechen. Das wird sehr wahrscheinlich der dritte Teil unserer Tomb Raider Reihe werden. Nicht 100%, vielleicht werden wir im dritten Teil auch über die Game Boy Color Spiele sprechen.
Genau. Oder auch dieses, gibt ja dieses
vierten erst über Legend, aber
gibt ja noch
das
diese,
entscheiden wir.
Genau, gibt ja auch noch diese, gibt ja noch diese zwei Spin-Offs da, dieses,
wie heißt das?
Die
kommen danach.
Ah, die kommen extra. Ah, okay, okay.
Das Problem ist hier eher, dass die Game Boy Color Spiele parallel zur zweiten Trilogie erschienen sind. Der erste Teil ist im selben Jahr erschienen wie der erste Game Boy Color Teil, wie Tomb Raider 4. Und die anderen beiden Teile sind zwischen Tomb Raider 5 meine ich, nach Tomb Raider 4 erschienen. Und die anderen beiden Teile sind zwischen Tomb Raider 5 und 6 erschienen, die Game Boy Color Teile. Und deswegen müssen wir noch schauen, wie wir die anordnen wollen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wer verfügbar ist und sich damit auskennt, damit den Spielen bei uns.
Genau.
Wollen wir, wie gesagt, auch gar nicht so weit ausbreiten. Ihr werdet es merken, ob wir in Teil 3 oder 4 dann über die Legend Anniversary oder Underworld sprechen. Und wir werden es natürlich auch entsprechend ankündigen. Mhm. Über alles danach reden wir natürlich dann auch noch, aber erstmal, erstmal schauen wir überhaupt das nächste Mal über Tomb Raider sprechen,
weil ganz genau.
Ihr wisst ja, Franchise-Podcasts können auch mal etwas länger auf sich warten lassen. Wir wollen das auch in Zukunft verbessern. Also wenn ihr unbedingt den Tomb Raider Franchise-Podcast 2 hören wollt, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare, genauso wie bei jedem anderen Franchise-Podcast. Wenn die Nachfrage da größer ist, dann werden die auch natürlich schneller umgesetzt.
Genau. Gut.
Damit sind wir aber mit dem Thema für heute wirklich durch. Mhm. Und ich stelle mal an dich die obligatorische Frage, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Oh, was habe ich letzte Woche gespielt? Also, ich habe einmal Diablo 4 habe ich gespielt, tatsächlich. Weil da ist ja dieses Berserk-Crossover. Das hat mich jetzt irgendwie wieder an Diablo 4 zurückgebracht. Also mit Berserk kriegt man mich irgendwie immer, ist eine meiner Lieblings-Manga-Serien und so, deshalb bin ich da. Das ist jetzt eigentlich, sind es nur kosmetische Items. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt wieder was Diablo 4 gespielt. Und ansonsten habe ich Luna Remastered gespielt. Da sprechen wir wahrscheinlich in der nächsten Woche auch drüber. Deshalb will ich das gar nicht so. Das könnte sein, ne? Es ist also in den nächsten Zeiten.
Nee, es ist die Planung.
Es ist eine Planung. Es ist
die Planung, genau. Dass ihr nächste Planung. Woche drüber sprecht.
Genau. Und das sind ja, also Luna ist ja, muss ich ja sagen, es ist eines meiner, ja, das ist fast so mit das Rollenspiel, was mir am meisten bedeutet quasi. Fast noch mehr als die alten Final Fantasies, würde ich sagen, weil ich die ersten zwei Teile, die, keine Ahnung, die haben mir sehr, die sind mir sehr ans Herz gewachsen, so mit der Zeit. Also gerade am Anfang, ich habe die ja schon in den 90ern gespielt, damals auf dem Sega-CD und dann die Remakes dann auf der PlayStation mehrfach durchgespielt. Also, ist immer noch eine meiner Lieblings-Rollenspiele. Vor allen Dingen wegen der Charakterinteraktion, wegen den Charakteren und der Story und so. Die Story ist zwar relativ simpel, aber die Charakterinteraktionen sind nach wie vor super gut und war auch so das erste Rollenspiel, wo ich wirklich so, ja, wo die Charaktere so wirklich so lebendig auch immer miteinander gesprochen haben und miteinander gewitzelt haben und keiner gestichelt und so weiter. Das ist, was auch Tales ja, weil die Tales-Serie dann ja auch später fortgesetzt hat. Ne? Mhm. Genau. Und ansonsten habe ich auch.
Ich muss sagen, ich habe Luna nie gespielt.
Oh, dann wird's aber Zeit, finde ich. Also es sind sehr. Also
ich kenne die Spiele gar nicht.
Also gerade diese ersten beiden Teile, also es sind ja eigentlich nur zwei Teile tatsächlich. Es gibt ja noch diesen dritten für den, ich glaube, DS, aber der ist schlecht. Und ansonsten gibt's ja eigentlich nur Umsetzungen immer oder Ports der Remakes, Remaster der ersten beiden Teile, weil das ist auch eigentlich eine abgeschlossene Geschichte, wenn man diese beiden Teile für sich dann stehen lässt. Und ich kann es nur empfehlen. Es sind unglaublich.
Ich habe eigentlich vor, die noch zu spielen.
Die haben halt sehr viel Herz, diese Spiele, muss man wirklich sagen. Mhm. Sehr viel Herz. Manchmal ein bisschen schnulzig, aber das finde ich gar nicht so schlimm hier. Also das finde ich sogar irgendwie sehr schön hier. Also das, genau. Und ansonsten habe ich auch noch ein Spiel gespielt, was du, glaube ich, auch gespielt hast viel. Das ist Clair Obscur. Expedition 33.
Ich auch gespielt. Ja. Ich habe weniger weitergespielt, als ich wollte.
Ich auch, ja. Ja.
Gefällt mir immer noch sehr, sehr, sehr gut. Es kommen auch immer wieder neue Gameplay-Mechaniken dazu und so. Es ist ein tolles Spiel, tolles Kampfsystem. Ich will gar nicht zu viel dazu sagen, weil ich Angst habe, dass so spoilern. Ich mag auch die Story und die Welt und die Charaktere. Einfach ein fantastisches Spiel für mich. Mhm. Ganz ehrlich, das beste Final Fantasy seit Jahren. Das war ganz böse zu sagen. Nee, natürlich ist es kein Final Fantasy. Aber ich muss immer wieder dran denken, wie Final Fantasy-artig dieses Spiel ist.
Ja, definitiv, und, ja.
Das ist genauso, genau sowas schon.
Genauso
Final Fantasy. Von Final Fantasy gewünscht.
Genau, genauso. Das ist genauso irgendwie so ein Nicht-Final Fantasy, wie damals Lost Odyssey das war.
Ja, genau, ganz genau. Ne? Ja. Du hast recht, das Lost Odyssey damals so ein tolles Spiel. Mhm. Ich hab's geliebt. War mein erstes Xbox 360-Spiel.
Meins auch, genau.
Genauer gesagt, der Grund, warum ich überhaupt die Xbox hatte.
Genau, und ich hatte auch, meine ersten Xbox war Lost Odyssey und Mass Effect 1. Das waren meine ersten Xbox-Spiele.
Meine auch.
Siehst du, das war schon, ja. Aber genau, aber wie gesagt, so Clair Obscur definitiv ein Final Fantasy ohne Final Fantasy zu sein.
Genau.
Ja. Und ich wirkt, und es zeigt ja auch, finde ich, dass Leute ja auch nicht rundenbasierten Kampfsystem irgendwie das dann nicht kaufen oder so, weil ich meine, ich weiß auch nicht, was Square Enix da hat, nie irgendwie jetzt wieder ein rundenbasiertes Kampfsystem zu machen oder wollen.
Massentauglicher im Westen angeblich ist.
Jetzt angeblich?
Also wir
hatten, aber ist es ja nicht. Wir hatten
Baldur's Gate 3.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Mit davor Re Fantasio. Wir haben jetzt Clair Obscur.
Genau. Ja, genau. Also
ich denke aber, dass bei Square Enix noch ein anderer Grund mit reinspielt. Sie haben neben Final Fantasy noch Dragon Quest. Und Dragon Quest ist die klassischere JRPG-Reihe mit dem rundenbasierten, während sie Final Fantasy modernisiert haben. Und das, ich denke, ist auch der Grund, warum wir bei Final Fantasy eher diese realistischere Grafik bekommen, während wobei das ja auch klassisch ist, während wir bei Dragon Quest immer diese Anime-Grafik behalten, während für das, die das ja bekannt ist, die kannst du nicht ändern bei Dragon Quest so ohne weiteres.
Obwohl ich jetzt echt gespannt bin, ich ja schon beim nächsten Teil schon gespannt.
Was ja nochmal so eine Ausnahme ist, Final Fantasy VII Remake kann man ja komplett wie ein rundenbasiertes Spiel spielen.
Richtig. Richtig. Ja, ein tolles Kampfsystem. Ja, ist ja ein tolles Kampfsystem. Also das ist noch die beste Umsetzung eines nicht rundenbasierten Kampfsystems.
Es ist ja in gewisser Weise rundenbasiert.
Ja.
Aber man muss aber auch sagen, Final Fantasy hat früh angefangen damit zu spielen. Ich sag nur, ATB in Final Fantasy Original damals
und
so weiter. Hat ja das Rundenbasierte schon immer aufgehoben. Also eigentlich ist das, was wir heute haben bei Final Fantasy, die logische Entwicklung dessen, was die Reihe schon immer präsentiert hat. Final Fantasy 10 hat das weiter ausgebaut und so weiter. Hat sich immer weiterentwickelt in dieser Hinsicht und deswegen ist es eigentlich nur logisch, dass die Reihe in diese Richtung ging und hat gar nicht mal so sehr was mit Anpassung an den westlichen Markt oder so zu tun. Oder Square Enix mag das nicht, weil sie haben ja andere Spiele veröffentlicht, die auf rundenbasierte Kampfsysteme setzen. Dann halt eher im kleineren, sage ich mal. Ja, aber Clair Obscur ist halt für mich, es erinnert halt in manchen Punkten einfach stark an alt, auch dieses mit der Oberwelt, über
die man läuft. Ja, die Oberwelt, genau.
Es ist fantastisch und deswegen, es war auch nur ein Witz ein bisschen mit dem Final Fantasy, es war nicht ganz ernst gemeint.
Ja, aber durchaus,
Weil ich mochte halt Final Fantasy 16 nur so semi, ich mag es irgendwo, aber es hat mich nicht 100% abgeholt.
Geht mir genauso,
auch weil irgendwie die Story ist zwar gut, aber sie ist mir zu... Ich will es jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen zu Game of Thrones-sick.
Ja, klar, da haben sie sich ganz klar dran orientiert, definitiv.
Ich mag zwar Game of Thrones an sich, aber ja, egal. Wir wollen nicht zu sehr abschweifen. Clair Obscur, großartiges Spiel, für mich ein Anwärter aufs Spiel des Jahres.
Vielleicht kommt es ja auch auf der Switch 2 raus.
Ja, wäre denkbar.
Ne?
Dann habe ich gespielt zwei kleinere Spiele. Drop, ich weiß nicht, was es ausspricht, Drop Duchy, ich habe keine Ahnung, wie man dieses Wort ausspricht. D-U-C-H-Y, falls es jemand suchen will.
Ducy?
Also Drop und dann, ich weiß es nicht. Es ist ein Puzzle-Deck-Building-Roguelite-Spiel.
Aha, okay.
Im Grundprinzip denkt man wahrscheinlich sofort an Tetris, weil man hat ein Feld, wie in Tetris. Und dann fallen Blöcke in verschiedenen Formen, wie die Tetris-Blöcke übrigens, die Formen, von oben nach unten und man muss sie halt platzieren und Reihen voll kriegen.
Okay.
Erstmal das grundlegende Prinzip. Allerdings verschwinden die Reihen nicht, sondern volle Reihen bringen dann die in diesem Bereich platzierten Ressourcen, weil die Blöcke haben Wald, Wiese, Berge, so Flüsse und solche Landschaften drauf. Und die bringen halt dann verschiedene Ressourcen. Wald bringt Holz, Wiese bringt Geld, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Es gibt dann noch Getreidefelder, die durch den Bauernhof, weil es gibt auch Gebäude, die platziert werden. Das ist das Deckbuilding. Ich stelle mir 8 Karten zusammen, die auftauchen können im Laufe des, halt diese einen Runde des einen Levels. Und die muss ich auch platzieren. Und die haben verschiedene Effekte. Der Bauernhof wendet Felder in, Wiese in Felder um. Was weiß ich. Es gibt dann ganz verschiedene. Es gibt auch Soldaten, also Truppen, die man dann aushebt. Die braucht man, weil es gibt Level, in denen man auf Gegner trifft. Die im Endeffekt auch Blöcke sind, die ich platzieren muss und deswegen kann ich dann hingehen und sagen, okay, der Block kriegt mehr Truppen, wenn er von Wiese umgeben ist. Also platziere ich den natürlich so, dass möglichst keine Wiese an diesem Block dran ist, damit die schwach bleiben.
Ah, okay,
damit ich besser dastehe. Weil am Ende, wenn das Ganze fertig ist, es gibt kein Verlieren, wenn kein Block mehr reinpasst, ist vorbei. Dann kann man auch nichts mehr platzieren. Man kriegt halt weniger Ressourcen, wenn man nicht gut Linien gefüllt hat vielleicht oder so. Mhm. Also man stirbt nicht nur, weil das Feld voll ist. Dann wird der Kampf eingeleitet und da muss man halt auswählen, also ein eigenes Lager auswählen und mit dem Lager dann verbinden. Entweder zu einem weiteren eigenen, damit die Truppen sich vereinigen können, oder zu einem gegnerischen. Und dabei muss man immer berücksichtigen, dass es so eine Art Schere, Stein, Papier gibt. Schwert ist gut gegen Bogen, Bogen ist gut gegen Axt, Axt ist gut gegen Schwert.
Ah, okay. Ich sehe gerade, es heißt Duchy, ne? Wie das Duchy, okay. Das Herzogtum ist das, ne? Auf Deutsch.
Ja, stimmt. Ja, ne? Ja, Logi, macht Sinn. Auf jeden Fall, das ist das Kampfsystem dann. Und da gibt es noch verschiedene andere Faktoren, weil wenn man Einheiten eigene vereint, dann wird immer die größere genommen und so weiter. Deswegen, es gibt Effektkarten mit passiven Effekten und so weiter. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Man schaltet neben dem Herzflug später auch noch zwei andere Fraktionen aus frei, die man spielen kann.
Ah, okay.
Es gibt einen Fertigkeitenbau. Also es ist etwas komplexer, als man denkt. Überraschend motivierend, wenn man scheitert, fängt man fast immer sofort wieder von vorne an.
Okay.
Weil man scheitert, muss in drei Akten, also spielt sich es durch und man trifft also dreimal auf den Bossgegner, den man besiegen muss. Mhm. Und die sind dann schon auch etwas anders zu spielen, etwas kreativer. Nee, macht Spaß, ist ein schönes kleines Puzzle-Deckbuilding-Roguelite-Spiel. Man muss halt im besten Fall alle drei Elemente mögen, weil alle drei einen wichtigen Anteil haben. Und man muss auch auf die Ressourcen achten, weil man kann Karten verbessern, seine Lebensenergie wieder auffüllen, weil auch wenn man einen Kampf in einer Runde in einem Level verliert, heißt es, wenn man ganz Game Over geht, die verbliebenen gegnerischen Einheiten werden von der eigenen Energie bzw. Verteidigung abgezogen. Und erst wenn die auf Null sind, hat man verloren. Man kann aber gegen Gold die wieder auffüllen.
Ah, okay.
Ja, also, ja. Nee, macht Spaß. Das ist ein schönes Spiel. Kann ich sagen. Und dann habe ich als letztes noch auf der Switch Final Zone gespielt.
Das ist eine Neuauflage von einem 90er, ein Spiel aus den 90ern, ja. Oder?
So eine Mega Drive war es, glaube ich, damals.
Ja, so ein Mac, genau, glaube ich. Ne?
So Mac Shoot'em Up. Ganz genau. Ich bin jetzt nicht so angetan von dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es ist halt wirklich eine 1:1 Umsetzung mehr oder weniger mit ein paar Gimmicks.
Ja.
Es spielt sich jetzt nicht unbedingt super. Meist rennt man in Leveln rum und sucht die Gegner überhaupt erstmal. Man muss immer eine bestimmte Anzahl Gegner besiegen und die Level sind halt, sehen sich immer, es gibt sehr wenig Abwechslung in einem Level. Das heißt, man sucht dann echt rum, bewegt in der Richtung, um die Gegner zu finden, um die abzuschießen.
Okay.
Also es gibt verschiedene Schussvarianten.
So isometrische Grafik, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, so eine isometrische, ganz genau. Es ist gar nicht, ist jetzt nicht schlecht, aber man merkt dem, also das Alter halt einfach an dem Spiel.
Und ja, sowas ist dann doof, wenn da solche Level sind, ja, besiege alle Gegner und dann, wenn die Level dann so unübersichtlich und groß sind, dann findet oder gleich aussehen und dann ein oder zwei Gegner, die ich einfach nicht finde, das ist dann schon nervig. Ne?
Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß ja gar nicht, wie groß das Level ist, weil es kann auch sein, dass ich die ganze Zeit im Grunde in einem Rundlauf, das heißt, ich gehe nach oben die ganze Zeit und komme unten wieder raus und laufe weiter nach oben. Weißt du, ich meine, dass man dann im Kreis läuft.
Ja, ja.
Dadurch, wenn ich immer in eine Richtung gehe. Das ist das Problem, weil das nicht klar wird, weil ich kein Radar, keine Karte, kein Nichts habe. Es gibt keinen Hinweis, wo der nächste Gegner ist. Und es ist die Hauptaufgabe. Außer den Bosskämpfen habe ich nur das Level, in dem ich alle Gegner besiegen muss.
Okay.
Und die kommen auch nicht immer zu mir hin, sondern bleiben an einem Punkt oder in einem Gebiet. Das ist halt schon so ein bisschen. Es gibt Cheatcodes, die man aktivieren kann, unter anderem für Unsterblichkeit, für unendlich Munition, weil es gibt Waffen, die Munition verbrauchen, und für ein Gegner besiegen reicht, um Level abzuschließen. Gibt es auch einen Cheat. Ist relativ kurz. 7 Level. Ich glaube, ich habe es nach einer Stunde durchgehabt oder so.
Ja, das sind ja immer diese Spiele aus dieser Zeit. Ne?
Ja. Es ist ein nettes Remaster. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, das Spiel nochmal auf der Switch, aber es ist nett, kostet 5,99.
Gerade ist es, genau, ist es im Sonderangebot.
Ja, noch für 4,79 im Angebot. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen. Also wer es damals gespielt hat und unbedingt überleben will, okay, kann man sich überlegen, aber ja, gut. Aber will ich gar nicht zu, sonst viel mehr drauf eingehen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Nächste Woche gibt es dann, wie bereits gesagt, im Podcast 594 Luna.
Yes.
Da werdet ihr über das gesamte Franchise reden.
Mhm. Zwei Teile, genau.
ja. Und ja, damit verabschieden wir uns. Wünscht euch auch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.